Wir kennen viele Facetten der neuen Systeme noch nicht. Wir kennen aber die Prinzipien dahinter. Und die Prinzipien dahinter sind Prinzipien wie Resilienz, wie Zirkularität, wie Social Justice, wie Social Equality, Regionalität. Und intellektuell verstehen wir diese Prinzipien. Und trotzdem gelingt es uns nicht, diese Prinzipien einzufordern in unsere Regulatorik für die Firmen oder mit unseren Politikern.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Charlie Kleisner. Charlie war bereits einmal im Podcast zu Gast, und zwar in der Folge 192. Die damalige Folge wurde in der Reika Schwarz live aufgenommen. Und damals sagte Charlie sinngemäß, vieles im Leben ist nicht planbar, vieles passiert eben zufällig. Und genauso zufällig geschah das zweite Gespräch, denn es gehörte der Zufall dazu, dass ich Andreas Chas kennenlernte, der hinter Conscious steht, und wir verabredeten uns, wir sprachen ein wenig, und dann sagte er, er hat ein Event mit Charlie Kleisner geplant, und dann erwähnte ich, dass ich bereits ein Interview mit Charlie führen durfte, und da meinte er, das wäre ja toll, wenn man da einen zweiten Teil machen könnte, denn der erste Teil mit Charlie in der Reika, da ging es sehr viel um die persönliche Ebene und um die persönlichen Ansichten. Und eben der zweite Teil, der jetzt in Wien aufgenommen wurde beim Conscious Event, da geht es mehr um das scheiternde System. Und am Ende dieser Folge gibt es dann noch einige Fragen aus dem Publikum, die du dir anhören kannst. Und es war wie immer ein spannendes Gespräch. Es war ja total interessant und spannend, auch das Areal, wo es aufgenommen wurde, der Ort, wo es aufgenommen wurde, da war auch sehr prägend, denn es war das Otto Wagner Areal. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem zweiten Gespräch, mit dem zweiten Live-Podcast mit Charlie Kleisner. Wenn es eine Sache gibt, die du im heutigen Gespräch vermitteln möchtest, Charlie, welche eine Sache wäre das?
Zuerst einmal, es freut mich sehr, Robert, dass wir wieder einen Podcast zusammen machen können. Und vor allem auch über die Location, wo wir uns da befinden. Also sehr inspirierender, schwieriger Ort hier in Wien. Und ich glaube, die Orte, die sind ganz wichtig, die um die Energien mitzunehmen, auch die schwierigen Energien, mit denen wir leben müssen. Und ich bin sehr dankbar für Andy und für Conscious und alle, die da sind. Und auch die sich das dann online anhorchen. Für mich das zentrale Thema in den letzten Jahren war eigentlich, dass meine innere Welt und die äußere Welt, in der ich agiere, eins und dasselbe sind. Dass die äußere Welt nicht abstrakt irgendwo draußen ist, sondern dass ich Teil davon bin und dass ich die Zukunft mit meinen Aktionen, mit meinen Interaktionen, mit meinen Kommunikationen selbst zusammen mit vielen anderen generiere. Das heißt aber auch, dass man die Verantwortung hat, wenn man an das glauben sollte, muss nicht jeder daran glauben, aber wenn man an sowas glauben sollte, dann kommt es natürlich mit der Verantwortung dazu, wie man auftritt, wo man sich eingibt und so weiter. Und dann schaut. Und wenn man beobachtet dann, Robert, wenn man an sich arbeitet, dass dann andere Dinge passieren, wie du sagst, die man nicht geplant hat, die man nicht mit dem Gehirn steuern kann, dann hat man den Feedback-Loop, um die Sicherheit zu haben, das Vertrauen zu haben, dass das auch wirklich funktioniert.
Was gibt dir das Vertrauen, weiterhin an deinem Glauben festzuhalten, Impact, Nachhaltigkeit, die Themen voranzutreiben?
Im Prinzip brauchen wir alle als Menschen die Feedback-Schleifen mit anderen Menschen. Wenn man nur auf der Meditationsmatte sitzen sollte und nur intern geht, ist das auch positiv. Aber ich glaube, wir haben trotzdem auch die Verantwortung, mit dem, wie wir das erfahren, mit der inneren Klarheit, mit dem inneren Frieden, auch sogar und vor allem, wenn es turbulente Zeiten gibt, dass man dann präsent sein kann für diese globalen Herausforderungen, die eine normale Evolution sind. Aber viele Leute werden durch den Populismus von Furcht getrieben, und wenn man die innere Stärke nicht hat, dann kann man leicht in sowas hineinfallen und wir brauchen alle die Inspiration von anderen Leuten. Auch ich brauche die und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir im Kreis sitzen können und das dann auch zusammen besprechen können und erfüllen können.
Transparenz ist ja ein wichtiger Wert und spielt eine wichtige Rolle im Leben, aber wenige lassen es zu. Was wäre, wenn wir in der Wirtschaft mehr Transparenz zeigen würden? Weil vorher haben wir ja auch Vertrauen angesprochen und Vertrauen hängt ja auch mit einer gewissen Verletzlichkeit zusammen, dass man zulässt, eine Offenheit praktiziert und dann auch aber natürlich auch Verletzlichkeit erfahren könnte. Und das hängt da irgendwie mit der Transparenz zusammen. Aber wie würde eigentlich so ein Wirtschaftssystem ausschauen? Weil du hast damals von einem Designfehler gesprochen, dass wir quasi exponentielles Wachstum erwarten von etwas, was eine limitierende Ressource ist. Und wenn man dann aber transparent darstellen würde, wie man eigentlich mit dieser limitierenden Ressourcen auf unserer Erde umgeht, wie würde dann das neue Wirtschaftssystem ausschauen? Welche Rolle spielt da Transparenz?
Transparenz und Authentizität auf der persönlichen Ebene sind eine Grundvoraussetzung für Vertrauen. Und die Wirtschaft funktioniert nicht so. Vielleicht die Privatwirtschaft, da hängt es wirklich von den Unternehmerinnen ab, die die Firmen leiten. Da kann man das noch nicht nur einfordern, sondern auch vorpraktizieren. Sobald man aber an den Markt geht mit einer Wirtschaft, mit einer Firma, dann verliert man das, weil dann wird man beurteilt in Bezug auf ein Kriterium und nur ein Kriterium. Und das ist die Maximierung von Shareholder Value, von den Werten, die Investorinnen bekommen. Und das ist der fundamentale Designfehler vom Finanzsystem. Und solange wir diesen fundamentalen Designfehler nicht korrigieren mit Regulatorik und oder mit Bewusstsein, kann man sich keine anderen Resultate erwarten. Wenn man die Grundstruktur nicht ändert und gleich weitermacht, kann man nicht andere Resultate einfordern. Wenn es mehr Profit gibt, Öl aus dem Boden herauszunehmen und zu verbrennen, statt es drinnen zu lassen, wird es Leute geben, nicht weil sie böse sind, sondern weil man damit Geld verdienen kann und das ist ihnen wichtig und es ist auch möglich. Und insofern kann man sich nicht was anderes erwarten vom System her, so wie es konzipiert ist. Das System ist nicht falsch. Es ist, wenn man hat das Design, das es hat, und es agiert auch so, wie wir es designt haben. Das heißt, man muss tiefer gehen und das ändern. Die Frage ist dann, kann man und könnte man die Incorporation Models, heißt es auf Englisch, also wie Firmen sich verhalten müssen vom Gesetz her, so ändern, dass es nicht nur um die Maximierung von Shareholder Value geht oder nicht? Das wäre eine Ebene und die muss man machen. Also muss man von oben herunter, weil die internationalen Konzerne ohne diese Regulierung werden das nicht wollen und nicht können. Aber selbst wenn man das nur über Regulierung probiert zu strukturieren, glaube ich, kann man es auch nicht. Man kann nicht die ganze Welt mit Polizei, also mit Regulatorik regieren. Und da kommt dann das Bewusstsein dazu. Das Bewusstsein muss sich gleichzeitig so heben, dass die Leute, die in Firmen arbeiten, dass Leute, die in Firmen investieren, dass Leute, die die Regulatorik schreiben in Bezug auf die Firmen, dass Leute, die forschen in Bezug auf was das heißt, dass die mit die Verantwortung spüren, dass sie einen Teil davon machen müssen, und zwar den Teil, mit dem sie mit den Firmen in Verbindung kommen.
Was kommt zuerst, Bewusstsein oder Regulatorik? Alles, was wir sehen, ist ein Spiegel von uns.
Und ohne Bewusstsein ist die Regulatorik falsch, ja.
Das heißt, Bewusstsein kommt an erster Stelle.
Das ist also der Hauptfehler vom westlichen Wirtschaftssystem, wenn man es auf der Ebene betrachten will, ist der, dass philosophisch gesehen die Leute probieren, Consciousness zu erklären, wie das aus der realen Welt, sogenannten realen Welt, entstehen kann. Statt umgekehrt zu sagen, Consciousness, Bewusstsein gibt's immer. Und wie kommt es, dass die Realität entsteht? Wenn man das umdreht, dann kann man viel mehr erklären, weil die andere Variante, die kann nicht gut gehen. Und die Forscher, die sehen es jetzt auch schon, es gibt, so wie es Ökonomen gibt, die es anfangen zu verstehen, wenige noch, gibt's auch Forscher, die es anfangen zu verstehen. Und wir arbeiten eigentlich mit den Forschern zusammen, um irgendwie nachzuweisen in der Sprache der westlichen Welt, weil wir müssen in der Sprache verstehen, die wir verstehen, ja, und dass es anders funktioniert. Ich habe gerade neulich mit dem Peter Senge von MIT gesprochen über, was braucht es, um die äußere Transformation zugänglich zu machen für Leute, die weder sehr viel Mindfulness-Practices machen, noch versiert sind in der Sprache von Systemveränderung, die auch sehr esoterisch ist für viele Leute. Und er meint Stories. Stories muss man erzählen. Stories, menschliche Stories und Menschsein nicht. Und wie kann man das in einer Sprache kommunizieren, die verständlich ist? Weil die tieferen Zusammenhänge sind sprachlich oft sehr schwierig zum Erklären, weil die Sprache zur Division beiträgt und muss man anders kommunizieren. Und der letzte Punkt hat der Peter hat gesagt, schau, Charlie, warum glaubst du, dass die Mindfulness Practices vom Osten sich jetzt im Westen mehr oder weniger etabliert haben? In seinen Augen waren zwei Voraussetzungen dazu notwendig. Das erste war eben die Forschung, dass in der westlichen Forschung, sobald sie die unser Gehirn untersucht haben, was passiert, wenn wir tief meditieren, und dann gesehen haben, dass unser Hirn anders funktioniert, dann war es die Realität für die Forscher. Vorher waren wir esoterisch und haben gesagt, ja, ihr bildet jetzt das ein, nicht, dann ist auch okay. Aber dann war es real und sie haben gesagt, nein, da passiert was. Und das zweite, dass man die Stories von Vishnu und Shiva übersetzt hat in Stories, die wir Westler verstehen. Das heißt, die Stories und die Forschung, wenn die mal auf Schiene sind, dann sagt er, kann man sich erwarten, dass daraus ein Movement, eine Bewegung wird. Und die Frage ist jetzt, dass der Inner and Outer Transformation, wir arbeiten mit Forschern zusammen, um das auch vorzubereiten, noch der Sharma und so weiter, das soll, und die Geschichten, nicht? Und die Geschichten, ich brauche einen Übersetzer. aber schauen wir, ob mir das gelingt irgendwann einmal.
Ich knüpfe jetzt trotzdem daran an, welche Geschichte erzählst du, um deine Vision greifbar zu machen?
Geschichte. Also natürlich gibt es Geschichtenerzähler, aber die Geschichten müssen unabhängig vom Erzähler verständlich sein. Ja? Und es gibt ja auch viele Scharlatane, nicht? Und die erzählen ihre Geschichten. Und wenn ich Geschichten erzähle, dann sind's, natürlich gibt's die persönlichen Geschichten, wie man sich einbringt und so weiter. Aber wie das Universum abläuft, es ist eine universelle Geschichte, in die kann jeder sich einklinken, fast wie ein Kanal. Und wenn man sich einklinkt, dann erfährt man die ultimative Wahrheit. Und das ist also nicht meine, auf der Ebene ist es nicht meine Geschichte, nicht deine Geschichte, sondern ist es dann, wenn man lange genug nach innen geht, dann wird man, ich weiß nicht, wie es funktioniert und wann und wie lange, glaube ich, zumindest von meiner Warte aus nicht vorhersehbar, aber dann wird man irgendwann einmal erfahren, die zwei universellen Gesetze des Universums, das Gesetz der Liebe und das Gesetz des Einsseins. Und das ist so eine tiefe Erfahrung, die kann man dann, das ist nicht ein intellektueller Gedanke, sondern eine Erfahrung, die man erleben darf und kann. Und wenn man das hat, dann, die kann einem niemand mehr wegnehmen, weil das ist dann die Realität auf einer menschlichen Ebene für sich selber, die einfach die Realität ist. Und insofern ist eben die Arbeit an sich selber so wichtig, weil wenn man nur drüber nachdenkt, dann kommt man nicht in den Space hinein, das geht nicht. Und jeder von uns, die meisten nehme ich an da, wir alle haben einen Körper, zumindest momentan, und manche wollen was machen mit dem Körper, den man trainieren muss. Aber das Training für den Körper ist individuell. Aber die Prinzipien, wie wir den Körper trainieren, sind universell. Gute Ernährung, Bewegung und so weiter, nicht? Aber wie man das anwendet, ist ganz, ganz, ganz individuell. Genauso für den Geist. Unser Geist ist, mein Gehirn hat ein PhD von Computer Science, von der TU Wien. Und das PhD, das macht die ganzen Geschichten. Und ich muss immer aufpassen, dass ich dem nicht total glaube, nicht? Weil das Gehirn hat die Rolle, das hat, ja, Geschichten zu erfinden. Und dann müssen wir die aber hinterfragen und schauen, was es wirklich heißt, nicht? Und das heißt, das Gehirn müssen wir auch trainieren. Und da kommt dann die Überschneidung mit der letzten Seite der Seele. Und wir werden jetzt nicht über Terminologie diskutieren. Ich glaube, Seele kann sich jeder irgendwas vorstellen. Drunter ist nicht ein religiöses Konzept, sondern das, was wir wirklich sind auf einer tieferen Ebene, die nicht unsere Gedanken sind und nicht unsere Gefühle. Und Gedanken und Gefühle ist ja ein wesentlicher Bestandteil von dem, wie wir biologisch funktionieren, ist aber nicht alles. Und so wie man den Körper und den Geist individuell trainieren sollte man auch und muss man die Seele auch individuell trainieren, weil eine Möglichkeit, was für mich gut ist, ich meine, ich habe mich verletzt und gehe in 3 Monaten wieder surfen, dann muss ich mich anstrengen, dass ich das schaffe, muss ich meinen Körper vorbereiten dafür, nicht? Und wenn ich jetzt wirklich, sagen wir, in den nächsten paar Wochen und Monaten auf der Ebene tiefer gehen will, dann muss ich das üben und praktizieren. Und da sind solche Circle sehr, sehr hilfreich, weil man dann eine Peergruppe hat, wo man tiefer gehen kann. Und ich wollte nur sagen eben, dass viele Leute glauben, man muss 1 Stunde jeden Tag auf der Matte sitzen, um die Seele zu entdecken. Nein, man kann in die Natur gehen, herumspazieren, die Natur fühlen, erfühlen, weil die Natur, wir sind ja Teil von der Natur, viele vergessen das, aber wenn man das dann erspürt, dass man Teil von der Natur ist und nicht außerhalb von ist, ist ein guter Ansatz. Die Treehuggers oder die Waldbäder. Meine Mutter ist 97 Jahre alt, die war ihr ganzes Leben lang im Wald auch. Sag, was heißt denn das, Charlie? Die Waldbäder, gell? Habe ich gesagt, ja, das ist nur ein moderner Ausdruck, dass man in den Wald geht und den Wald spürt. Ja? Aber eben dieses Spüren muss man nicht nur auf der Matte sitzen, sondern kann man mit vielen verschiedenen Methoden, Journaling, Yoga, Meditation, Schamanismus, im Buddhismus, also gibt's viele, viele Ansätze. Und man muss schauen, welcher Ansatz für die eigene Seele gut ist und dann schauen, dass man ein bisschen tiefer gehen kann.
Welchen Ansatz sollten deiner Meinung nach Unternehmen verfolgen?
Also Unternehmen?
Ja, Unternehmen. Unternehmen. Unternehmer, Führungskräfte?
Ja, Unternehmen haben leider keine Seele. Und auch die Leute, die ein Unternehmen haben, haben Seele. Ja, und die Frage ist jetzt, wie können sich Leute verwirklichen, mit die Seele haben natürlich, innerhalb von einer Organisation, die keine Seele hat. Und ich habe mal vor 15 Jahren einen 20-Catch-Fondsmanager in London gesprochen über Impact. Und weil sie ja alles Hedgefund-Manager waren, alles Herren natürlich, habe ich über Hedging angefangen. Wie kann man sich beschützen vor irgendwas, Risikomanagement, ist diese Language, diese Sprache verstehen sie. Und man muss immer aufpassen, auf welcher Sprachebene man kommt. Ich bin jetzt ein bisschen tiefer gegangen, weil wir eine Community haben da, wo das nicht nur wichtig ist, sondern wo es dann auch Ripple Effects gibt, die unmittelbaren Konsequenzen haben. Aber dort ist es nicht so einfach zum Transferieren, nicht? Weil die denken, hätten. Und dann habe ich ihnen erklärt, wie großartig Impact Investments sind, wenn sie nicht korreliert sind mit der Subprime Crisis oder sonst im Finanzsystem. Und die haben das natürlich verstanden, nicht? Und 2 von denen haben wir dann geschrieben, wie toll es war. Und ich habe gesagt, ja, toll hin und her, produziert so ein Hedgefund, in den ich investieren kann, weil in neue Zeug kann ich nicht investieren, nicht? Und einer hat mir dann 4 Wochen später geschrieben und hat gesagt, ich habe die Hedgefund-Karriere hingeschmissen. Vielleicht hätte er einen guten Hedgefund machen können.
Ja, aber wie entwickelt man sich dann in dem? Also wie Unternehmen haben keine Seele, Unternehmer haben eine Seele.
Ja.
Aber das hängt ja wieder mit Bewusstsein zusammen. Also der erste Schritt vor der Regulatorik. Aber
ja, es ist so ähnlich wie Politiker, nicht? Es wird sehr viel geschimpft über Politiker und über die großen Firmen. Und die Leute, die in den großen Firmen sitzen, die Leute, die Politiker sind, die sind gefangen in ihrem eigenen System. Und es ist sehr schwierig, da herauszukommen. Nicht jetzt als Ausrede, sondern einfach zu sagen, ich meine, das Vertrauen in die eigene Zukunft, wenn man nicht reich ist, ist ja eine schwierige Frage, nicht? Ja, zweifelsohne. und da die Konsequenzen zu ziehen. Auf der Impact-Seite, da kommt vom Bewusstsein eigentlich in Bezug auf intentional zu leben und zu investieren immer die Intention dazu. Die Intention, warum macht man das? Welchen Impact will man haben? Netto positiv. Alle Aktionen, die wir haben, haben negativen und positiven Impact. Man kann sich nicht vom Negativen schützen. Man muss nur schauen, dass man mehr transparent wird. Ich komme auch dreimal im Jahr nach Europa, 6 Wochen, und beruhige mein Gewissen damit, dass es 6 Wochen sind, aber ist auch nicht die ideale Situation, nicht? Und so muss jeder, glaube ich, ins Reine kommen mit den systemischen Grenzen, an die wir auch überall anstoßen, und aber die Intention trotzdem einfordern, ja? Und ich glaube, ultimativ ist unser Leben ein direkter Ausdruck von dem, wer wir wirklich sind auf dieser Ebene. Und die Intentionen, die wir haben. Und die Hawaiianer, meine Frau ist Teil Hawaiianerin, die haben ja eine ganz, ganz andere Beziehung auf der Ebene zum Land und zur Community. Und da heißt Kuleana. Die Kuleana ist die Verantwortung, die einherkommt mit Menschsein. Ne? Und wie in allen indigenen Praktiken ist es ein Two-Way-Street. Es ist nicht nur eine Verantwortung, die wir haben, in Dienste der Menschheit zu stehen mit unseren Aktionen und allem, was wir tun, sondern es ist auch ein Privileg, das uns gegeben wird, das wir ernst nehmen müssen. Nicht? Ich fühle mich sehr privilegiert mit meinem Leben, bin auch sehr dankbar dafür. Und das ist dann das wirkliche Menschsein, das ein Unternehmen, wenn es privat geführt wird, noch hat die Energie von den Founders oft, gell? Und wenn man dann aber die externen Venture Capitalists hineinbringt, die bringen eine andere Energie hinein. Und die Exit-Strategien sind dann anders, und da müssen wir uns sehr aufpassen, die Richtung, die das Geld bringt, wenn's da hineinkommt in Unternehmen. Also es gibt keine einfache Antwort auf diese Fragen. Und die Synopsis zwischen, also die Symbiosis zwischen Menschen und den Firmen, das, wenn man da irgendwo sitzt, wo man glaubt, man hat keinen Einfluss, dann ist es auch schwierig, gell? Und oft muss man auch Umwege nehmen. Unsere Tochter, die ist jetzt tolle Unternehmerin und wollte ihr eigenes Sozialunternehmen aufbauen, hat sehr gekämpft nach ihrem Studium mit dem, was sie machen soll und will. Und sie wollte nicht in die Profitwirtschaft gehen. Und ich habe gesagt, ja, was willst du denn mal machen? Hat sie gesagt, ja, ich will Geschäftsführerin sein von meiner eigenen Firma. Ich gesagt, großartig. Was für Firma, was macht ihr denn? Sie ist Ingenieurin. Hat sie gesagt, ja, eine Produktfirma. Ich gesagt, ja, großartig. Dann musst du lernen, wie man Produkt macht. Und ein Produkt, das können die For-Profit-Leute super gut. Geh mal 4 Jahre in die Profitwirtschaft. Vergiss nie, warum du in die Profitwirtschaft gegangen bist. Und dann lernen, wie man das macht, und dann gründet eine eigene Firma. In dem Sinn hat sie das auch gemacht, mehr oder weniger. Und war toll, weil sie jetzt dann wirklich gelernt. Und ohne diese Erfahrung im sogenannten bösen Bereich, ist kein böser Bereich. Der Bereich ist, wie er ist, wie er gehört. Der Bereich ist so. Man kann in den Bereichen sich holen, was man braucht, um ein impactvolles Leben zu führen. Man muss aber nie, man darf nie den Nordstar für sich selber verlieren, ne? In dem Leben dann.
Warum verliert man denn teilweise?
Ego, Neid, also die ganzen Emotionen, an denen wir alle immer wieder arbeiten müssen. Und wenn man an denen arbeitet, dann erkennt man das auch viel besser und kann es dann relativ leichter wegstecken. Also zum Beispiel, ich bin nicht sehr oft ärgerlich, aber manchmal fühle ich mich nicht so cool. Und dann, dass ich explodiere und irgendwas mache, sage ich, okay, ich verstehe, das ist jetzt Ärger, und das schaue ich mir nur selber, wenn ich mich aufreg und so weiter. Nicht dasselbe mit meiner eigenen Sterblichkeit, weil ich ja doch schon einmal fast gestorben wäre, dann kommt das auch wieder immer auf. Aber das ist irgendwie nicht so PTSD-seitig, sondern einfach, okay, das kommt darauf, recognize it und geht wieder weg. Und wenn man das übt lang genug, dann wird man nicht mehr definiert von den eigenen Gefühlen. Die Gefühle sind wichtig und sind menschlich und so weiter, aber sie definieren einen nicht mehr. Und da ist die Selbstbeobachtungsgabe eigentlich der erste Schritt dafür. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mir das schon früh im Leben passiert ist, dass ich mich beobachten habe können, ohne außerkörperliche Erfahrung, noch im Gehirn und im Körper sogar. Aber weil ich ziemlich inkompatibel war mit meinem Vater damals, und der hat mich sehr geärgert, muss ich sagen. Aber dann habe ich gesehen, dass das eigentlich mein Problem ist und nicht seines. Und habe mich da distanzieren und beobachten können. Und damit habe ich die Distanz bekommen. Und dann war es eigentlich gar nicht mehr so schlimm.
Du hast in unserem ersten Gespräch angesprochen, dass du ja wohlhabend geworden bist, weil du verstanden hast, wie das System funktioniert und
genau,
wie das System gespielt wird.
Ja.
Wie funktioniert das neue System, das du versuchst anzustreben, das neue System, was du versuchst in die Welt zu bringen? Wie kann man das selbst verstehen, damit man weiß, wo man zukünftig spielen sollte, eine bessere Welt zu schaffen, damit jeder weiß, man kann eine bessere Welt kreieren?
Ja.
Wie funktioniert das neue Spiel? Also wie ist das Spielfeld? Um was geht's? Also wie gewinnt man? Wo spielt man? Wie gewinnt man? Was sind die Gewinnerambitionen der Zukunft in deinem Systemgedanken für die Zukunft?
Wir verwenden jetzt Language, die vom alten System kommt. Und das ist schwierig, das nicht so zu tun. Also das Gewinnen und das Spielen kommen vom alten System. Und wenn man das neue System mitgestalten will, dann muss man sehr versiert sein in den zwei Sprachen. Nicht nur in der Sprache vom alten System, weil sonst wird man überhaupt nicht gehört, wie ich schon erklärt habe von den Hedgefund-Managern. Und man muss mitgestalten die Gesprächsbasis fürs neue System. Ja. Und in der Systemveränderung gibt es schöne Toolsets, die einem ermöglichen, differenzieren zu können zwischen dem, was passiert im momentanen System, in dem, was passiert im idealen System, wenn wir die Wende geschafft haben. Das heißt Horizon, Horizontnetzwerk. Und wir wenden das jetzt dann auch an, um in der Politik zu unterscheiden. Man muss ja das alte System nicht unkontrolliert zusammenbrechen lassen. Das wäre genauso fatal, wie wenn man das neue System nicht erfindet. Und muss man Gesetze schaffen und so weiter, Rahmen schaffen, um zu sehen, was passiert mit den alten Systemen, wie kann man die so regulieren, dass sie nicht mehr schlechter werden, sondern etwas besser werden, weil während wir das neue System aufbauen. Und wenn wir heute einen Teil unseres Gesprächs so machen würden, dass du sagst, ja, wie können wir denn den Tourismus sanfter machen in der momentanen Welt, dann ist es eine Horizon 1 Frage. Wenn ich sage, ich will Ökotourismus erfinden für den Alpenraum, der ganz anders ausschaut als momentan, dann, und wir reden drüber, dann haben wir kein gutes Gespräch, nicht? Und wenn man jetzt unterscheiden kann zwischen, wir reden jetzt über die langfristige Sachen, dann können wir uns unterhalten, mehr detailliert und sind aber nicht gegen was anderes, weil der Horizont 1 ist ja auch wichtig, nicht, für uns. Und insofern gibt's Gott sei Dank Tools und Methodologien, wo man eben sagen kann, und jetzt beantworte ich deine Frage, wie schaut dann das neue System aus? Nicht? Das war die ursprüngliche Frage. Und wir kennen viele Facetten der neuen Systeme noch nicht. Wir kennen aber die Prinzipien dahinter. Und die Prinzipien dahinter sind Prinzipien wie Resilienz, wie Zirkularität, wie Social Justice, wie Social Equality, Regionalität. Und intellektuell verstehen wir diese Prinzipien. Und trotzdem gelingt es uns nicht, diese Prinzipien einzufordern in unsere Regulatorik für die Firmen oder mit unseren Politikern, die auch noch meistens in Horizon 1 um und um wursteln müssen, weil das System so konzipiert ist. Das heißt, wenn wir jetzt, um diese Prinzipien anzuwenden, braucht es auch eine neue Art der Leadership. Und ich habe sehr viel umlernen müssen, habe aber Gott sei Dank viel Zeit dafür bekommen, weil der Erfolg im alten System, das ich sehr gut verstanden habe dann und auch damals gespielt habe, ist nicht das Erfolgsrezept fürs neue System. Genau das Gegenteil. Die Kontrollstrukturen vom alten System, die Hierarchien vom alten System, die Hero Stories, dass der Manager ist der Overstar und alle anderen sind die Underlings, ist alles genau falsch. Ja? Und da kann jeder an sich selbst in ihrem oder seine Umgebung dran arbeiten. Wo kann man sich einbringen mit diesem Mindset? Mindset von Kollaboration, von Co-Creation. Genau, was wir machen da. Das ist, glaube ich, die Essenz, das neue System mitzugründen, ist auf dieser Ebene. Und dann ist es natürlich sehr schwierig für Leute wie für mich, loszulassen von der Linearität, vor allem wenn man zurückschaut und schaut, wir sind momentan auf der Weltebene in einer Step-Function von Change. Und ich glaube, wir verstehen die Evolution nicht so gut mit unserem Hirn, aber wir verstehen genügend, dass sich die Natur nicht linear entwickelt, sondern es gibt wieder einen Schub da und einen Schub dort und so weiter. Um da nicht in die Falle zu treten, dass man von rück, die Finanzleute jetzt schauen nur rückwärts und extrapolieren hinaus. Also, es funktioniert die ganze Finanzwelt so. Also, wirklich erstaunlich. Statt zu sagen, okay, was passiert, wenn der nächste 2008, 2009 Crash kommt? Der kommt ja sicher. Und wenn es dann ein bisschen rasanter wird, wie ändern wir das System? Das wäre die richtige Frage zum Stellen. Und da gibt es leider nur sehr wenige Leute, mit denen wir zusammenarbeiten können auf der Ebene, der Indie Johar und andere Leute, die wirklich vorwärts denken und mit uns das vorbereiten, während wir menschlich verstehen, dass das viele Leute nicht können, nicht weil sie das nicht wollen, aber manche sind bessere Vordenker, manche sind bessere Followers und beide sind notwendig und gute Menschen, ne? Und dass man da mit voller Humbleness hineingeht und ja nicht sagt, wir sind besser oder wir wissen, das neue System ist so viel besser, ja? Sondern da geht's um die Awareness. Der Otto Scharmer nennt das Awareness-Based Systems Change. Digitalisierung und Technologie spielt eine große Rolle und sollte auch eine große Rolle spielen, aber nur im Kontext von uns zu helfen, diese Transformation zu schaffen. Momentan ist die momentane AI-Welle ist basierend auf Datensätzen, die zu 92% von weißen Männern im globalen Norden kreiert worden sind. Und die AI, die analysiert diese Datensätze und kommt dann mit sogenannten Insights heraus. Und das sind natürlich die Insights, die das Bewusstsein des weißen Mannes im globalen Norden widerspiegeln. Und da schaut es momentan nicht sehr gut aus, muss ich sagen. Und man müsste es radikal ändern, weil wenn man momentan AI, das ist wieder ein Designfehler und wenn die Leute das Design nicht verstehen, dann wissen sie nicht, was zu ändern gibt. Der Designfehler ist, dass der Datensatz, den AI hernimmt, um die sogenannten Insights zu generieren, der falsche Datensatz ist. Wenn wir den nicht ändern, in Bezug auf, dass man die indigenen Weisheiten, dass man den globalen Süden, dass man die Minoritäten einbindet, in Datensätze, die dann wirklich die gesamte Menschheit reflektieren, dann hätte man zumindest einmal nicht mehr den weißen Datensatz, sondern den gesamten Menschheitsdatensatz. Und dann muss natürlich die Menschheit die nach vorwärts schauen und sagen, was ist die Rolle vom Menschsein in der Zukunft mit dieser Technologie? Und wenn diese Technologie dann im Dienste steht, diese Transformation für uns zu unterstützen, statt uns selbst zu zerstören, weil wenn man momentan AI fragt, ja, wollt ihr die Menschheit zerstören oder nicht? Und sagen sie, wir wollen dich nicht zerstören, aber wir amplifizieren, was ihr selbst macht. Und momentan seid ihr am Weg der Selbstzerstörung und wir helfen euch natürlich damit, weil so sind wir konzipiert. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist die Frage, ist AI ethisch irrelevante Frage, weil die AI momentan ist so ethisch, wie wir sind. Nicht? Und wenn wir nicht ethischer sind, dann kann die AI nicht ethischer sein, weil das geht nicht von der Technologie her. Und das ist nur, weil so unheimlich viel Missverständnis da draußen ist, wollte ich das kurz erwähnen. Aber es ist auch wichtig, dass man AI in den Dienst bringt. Und da arbeite ich schon zusammen, um deine Frage zu beantworten, dass man wirklich die Tokenisierung von Impact, wo es einen Sinn macht, weitertreiben wollen. Und die Tokenisierung von Biodiversität oder anderem Impact-Messungen, ist ja zum Teil auch gut. Man darf es nur nicht sagen, dass die Natur im Prinzip vermarktet werden kann, total. Ja? Also man muss immer verstehen, dass das ein Hilfsmittel ist. Und wenn wir jetzt in der Tokenisierung zumindest alle Beteiligten incentivieren, dass sie teilnehmen, dann hat man ein Problem des Finanzsystems gelöst, denn das ist dass man von Shareholder auf Stakeholders kommt. Aber die anderen Sachen hat man noch nicht gelöst. Also es ist eine wieder, wenn man Technologie anwendet, selektiv, um weiterzukommen, dann ist es eine gute Sache, ist auch notwendig. Man darf es nur nicht falsch verwenden oder sich was erwarten, was die momentane Technologie nicht kann. Das war ein bisschen falsch, dass sie es Intelligence genannt haben. Sie sind jetzt, glaube ich, nicht mehr so froh drüber. Das ist eine sophisticated pattern recognition. Viel mehr als wir das können kognitiv.
Drei Fragen habe ich noch an dich,
Charles. Oha.
Welche eine Frage würdest du gerne einmal beantworten, die dir bisher noch nicht gestellt worden ist?
Eine Frage, die ich mir schon immer selber stelle, ist, und da haben wir ein bisschen drüber geredet schon, einfach so wie wir alle unsere eigene Rolle hinterfragen. Und ich bin da gerade in einer Phase, wo auch von meinem Lebensalter her ich mir überlege, was kann ich jetzt aktiv beitragen in den nächsten 10, 15 Jahren und danach hoffentlich. Und es ist eines besser als das andere. Soll ich daher gehen oder dorthin gehen? Soll ich Dokumentarfilm machen, Buch schreiben, da. So viele Möglichkeiten gibt's und manchmal wäre ich da konfus. Und in den nächsten paar Wochen und Monaten werden wir da selber Klarheit darüber schaffen mit anderen Leuten, dass sie auch meine Rolle hinterfrage, wo kann ich aufsteinen, dass ich wirklich einen Impact habe.
Welche Frage sollte sich jeder stellen, um selbst einen Impact zu haben, selbst einen Impact zu kreieren?
Was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir da? Warum haben wir diese einmalige Gelegenheit, unser Leben da zu gestalten und zu führen? Es kommt mit der Unheimlichkeit. Also ich glaube, mein Leben ist bei weitem die kreativste Aktivität, die angehen kann. Und das Bewusstsein, dass das wirklich auch der Fall ist, ist ein schönes Bewusstsein, weil es ist alles irgendwie magisch, alles ist wow, schau dir das an, es ist ja wirklich toll. Ja. Dass man da mitgestalten kann. Mir kommt oft vor, die letzten 7 Jahrzehnte meines Lebens sind total so verlaufen, dass ich jetzt präsent sein kann. Aber das ist nur meine eigene Vorstellung.
Da würde ich noch eine Anschlussfrage stellen. Wie schafft man es denn in diesen zwei Achsen, was es gibt, also vertikale Ebene oder vertikale Achse und horizontale Achse? Die horizontale Achse ist ja die Zeit sozusagen, aber wie schafft man es mehr zu sein in dieser horizontalen Achse?
Ja.
Weil das würde ja auch wieder diese Designfehler ein bisschen beheben, weil man ja mehr Bewusstsein erlangt, was mache ich denn tagtäglich mit meiner Zeit? Und will ich das denn überhaupt?
Das muss man auch üben lernen, gell? Das Being, zu sein. Und es ist oft auch eine schwierige Frage, weil zum Beispiel ein Prinzip vom Sein, das vielen Leuten hilft, ist auf Englisch Detachment from Outcome. Das heißt, wenn man sich irgendwas vorstellt, was man im Leben erreichen will, direkt oder indirekt, und sich nur auf das fokussiert und dann nichts mehr anderes sieht, dann ist man attached zu dem Outcome. Und Attachment ist nie gut. Ja, und jetzt ist es aber ein Unterschied, ob man sagt, man denkt, man ist unabhängig vom Outcome oder man ist unabhängig vom Outcome. Zum Beispiel, wie ich mich aufs Sterben vorbereitet habe und ich glaube, Steve Jobs hat da mal drüber geredet, 2008 in der Commencement Address, die der Daniel angeschnitten hat, hat er gesagt, er hat sein Leben so gelebt, jeden Abend ist er schlafen gegangen mit dem Bewusstsein, dass er am nächsten Tag nicht aufwachen könnte, so buddhistische Meditation am Abend. Und wie er dann mit Bauchspeicheldrebs diagnostiziert wurde, obwohl er sich sehr darauf vorbereitet hat im Geist, was anders, dann in der Situation zu sein. Und dass man sich das selber irgendwie, wenn man sich die Gelegenheiten gibt, das zu erspüren. Und die Leute fragen mich dann, ja, wann weiß ich, dass ich das erspürt habe? Dann sage ich, wenn das die Frage ist, dann hast du es noch nicht erspürt. Und weil das weißt du dann, ja. Und viel mehr Schärfe kann ich da nicht geben. Aber genauso wie mit dem Sinn des Lebens, da muss man schon länger drüber reflektieren und schauen, es ändert sich ja auch während des Lebens, wenn man die Gnade hat, 9 Jahrzehnte zu leben. Und in der Jugend mit der Kreativität ist ja der Sinn ein bisschen anders, nicht? In dem Sinn, als wenn man dann in die Weisheit kommt, wenn man einiges an Erlebnissen schon hat. Und so ist es, wenn man dann, es gibt Meditationsübungen, Yoga-Übungen, Naturübungen, die jeder sich nachlesen kann, wo man lernen kann, mehr in der Präsenz zu sein. Und das kann ich nur empfehlen, wenn man das macht.
Eine Frage habe ich noch. Ist dieselbe Frage, wie das letzte Mal.
Ja, war eine Anschlussfrage. Dieselbe Frage wie das letzte Mal, Charlie. Was war das? Möchtest du noch sagen?
Ich möchte mich bedanken. Also für diese großartige Gelegenheit mit so vielen, wie soll man sagen, in energetischen Human Beings. Ich spüre die Energie und dass ihr alle da seid momentan. Und es ist ein schöner Kreis. Danke fürs Organisieren. Und ich glaube, dass wir damit zusammen Sachen in die Wege leiten, die man nicht vorhersehen kann. Und darauf freue ich mich schon.
Vielleicht gibt es einen dritten Teil. Ich bedanke mich an dieser Stelle an Andreas und danke an dich, Charlie, wieder für das wunderbare, wundervolle Gespräch und danke an alle, die heute dabei waren. Vielen Dank.
Danke, Robert, und danke an alle.
Was glaubst du, brauchen wir, damit wir näher an dieses neue System herankommen? Weil man merkt ja, also man hat teilweise den Eindruck, wir machen mehr Rückschritte als Fortschritte im Moment.
Also momentan gebe ich dir total recht, dass wir makroökonomisch und geopolitisch massivste, nicht nur Rückschritte, sondern ins letzte Jahrhundert zurückgehen, mit wenigen Ausnahmen oder vielen Ausnahmen, aber nicht auf der Top-Ebene momentan. Und das hat natürlich massivste Konsequenzen. Und die Frage, ob wir uns da individuell einbringen können, um die Top-Down-Dynamik zu entschärfen, ist eine interessante Frage und wichtige Frage. Es gibt wenige Leverage Points für uns als Individuen, da mitzumachen. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir Zeichen setzen, die konform sind mit unseren Werten in unserer eigenen Umgebung und eventuell unser Verhalten ändern, wenn man, sagen wir, der Meinung wäre, dass die Milliardäre momentan eines der größten Probleme sind auf der Welt in Bezug auf die neue Welt zu entwickeln. Wenn man der Meinung wäre, dann könnte man ja, sagen wir, die nicht mehr unterstützen im Konsumentenverhalten oder wo man hingeht und so weiter. Und das setzt alles Zeichen. Ich glaube auch, dass momentan, wenn die Europäer also gegen den neuen Sonnenkönig in Washington wirklich dezidiert dagegen agieren und nicht mehr dorthin fahren und boykottieren die Produkte, setzt das alles Zeichen, und weil das alte System versteht diese Zeichen, ja, und da kommen sie dann unter Druck. Also da kann man nicht argumentieren mit Moralität, mit Ethik, diese Argumente kann man nicht vorbringen, weil sie nicht verstanden werden auf der Ebene momentan, und deswegen muss man sich auf die andere Ebene konzentrieren. Also wie im Vorgespräch da auch erwähnt, dass wir in Westösterreich so Circles machen. Ich nenne es von der Mitte heraus, weil von oben nach unten geht es momentan noch nicht und von unten nach oben geht es sehr gut, und von der Mitte heraus so Leute wie viele von euch auch, die aktive Unternehmerinnen sind, die was weiterbringen können, wenn man die abholt, dann ist es schon wieder eine Stufe, wo man zumindest regional sehr viel weiterbringen kann. Und ich glaube, die Regionalität und die Resilienz von Regionen, da sind sich die Menschen auch relativ schnell einig, wie man in einer Region leben will, in Bezug auf die Ressourcen, in Bezug auf die Naturverbundenheit, in Bezug auf keine Verdreckung und so weiter. Also auf der Ebene regional hat man Möglichkeiten, Synergien zu schaffen. Und ich glaube, es gibt keine Revolution, die top-down angefangen hat. Also machen wir uns da keine Sorgen. Die brauchen wir nicht. Wir machen das von unten herauf.
Und zwar, du hast Co-Creation auch angesprochen. Ich bin bei uns im Unternehmen immer so ein bisschen zwischen, also so ein Zwischenraum oder so zwischen im System. Ja, es ist irgendwie so meine Rolle. Und was ich gerade irgendwie erlebe, ist, ich gebe den Führungskräften einen Raum. Ich höre die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was ich trotzdem merke, ist, dass die Führungskräfte diesen Raum oft nicht nehmen können oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also die brauchen Maßnahmenlisten, damit sie sich festhalten können. Die brauchen Struktur, damit sie sich, dass sie Kontrolle haben. Wir hatten erst diesen Fall, also sie haben da die Kontrolle verloren in diesem Raum, den ich ihnen gegeben habe. Und da ist meine Frage, wie können wir Führungskräfte mitnehmen? Also auch, um dort dieses Bewusstsein zu schärfen oder reinzubringen. Weg von diesen schnellen Lösungen hin zu gelebter Kultur oder anderen Werten.
Wir haben das schon angesprochen, in einer publicly held company, ich war ja auch in Amerika heißt es Officer of a publicly held company, die sind dann auch finanziell verantwortlich für die Firma und in Bezug auf die öffentliche Reporting, nicht privat. Ja. Und da wird man dann in Amerika angeklagt, wenn behauptet wird, man hat die Share of the Value nicht maximiert, das ist mir auch 2-3 Mal passiert. Aber im privaten Bereich ist es nicht der Fall, ja. Und Gott, ich glaube, im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, ist ein wesentlicher Hebel, sind die Mittelstandbetriebe, heißen sie, glaube ich, in Deutschland, ja. Wo es meistens familiär geführt werden, wo vielleicht die nächste Generation da ist, wo die Values, die Werte da sind, zu sagen, na, wir wollen nicht nur maximieren unseren Short-Term Profit. Und auf der Ebene kann man sehr wohl mit den Eigentümern reden, glaube ich. Vor allem, wenn es dann die nächste Generation gibt, die ja oft auch die Werte einfordern wollen, ja. Und nicht mehr zufrieden sind, einfach zu maximieren oder ohne Sinn irgendwas zu produzieren. Also sehen wir auch auf der Investorinnenseite, dass oft die nächste Generation dann sagt, du Papa, meistens sind sie Patriarchen, die die Kontrolle halten noch, ja. Es ist aber nicht so cool, nicht? Und wir helfen ihnen dann, Carve-out zu machen. Auf der anderen Seite in Investitionssache. Wir reden dann mit den Eltern, sagen, wir passen schon auf, dass ihr nicht ganz Geld verliert. Und dann, wenn dann die Familiengespräche umgepolt werden von der Furcht, Geld zu verlieren, zur Freude, was Positives zu generieren, dann steckt es an über die Zeit. Nach 1,5 Jahren kommt der Cousin und sagt, was macht's denn ihr da nicht? Dauert ein bisschen. Alles dauert ein bisschen, weil es menschliche Beziehungen sind, ja. Und da muss man auf der menschlichen Beziehung hier zukommen, auf die Leute privat, one-on-one, wo sie nicht exponiert werden, ja. Weil viele, in den letzten 3-4 Jahren ist es mir immer wieder passiert, wenn ich mit Leuten, professionellen Leuten, auch Anwälten reden durfte, im geschlossenen Kreis haben sie die Vulnerability zeigen dürfen. Nicht, und einfach, das ist so, dass man beurteilt wird und manche Leute wollen es nicht, muss man Rücksicht nehmen drauf, nicht? Dass man die Leute nicht you should bloßstellt, sondern ihnen hilft. Und wenn man mit der hingeht und jemanden hat, eventuell ein Coach, der auf der Ebene arbeitet, es gibt in Kalifornien das Conscious Business Institute und solche Sachen, weiß jetzt nicht, was es für Möglichkeiten gibt in Europa, aber es gibt solche Leute, die mit Führungskräften arbeiten, um deren Bewusstsein zu heben und damit dann die Konsequenzen einzuleiten. Allein kommen die nicht heraus, normalerweise. Ja. So wie wir alle. Wir brauchen ein bisschen externen Stimulus oft.
Ja, du hast jetzt gesprochen von Revolution, System Change, wenn man es jetzt so sagt. Keine Frage ans Wissen, aber hast du ein Gefühl dafür, was die Timeline dafür sein kann?
Das wollte ich nur sagen, dass momentan die Timeline akzeleriert wird durch die makroökonomische und geopolitische Situation. Und auf der einen Seite hat es passieren müssen, weil die globalen Institutionen nicht der Menschheit dienen. Und die globales Finanzsystem nicht der Menschheit dient, das globale Ökonomiesystem nicht der Menschheit dient. Die dienen nur mal sich selbst und den Reichen. Und nur ist es tragisch, dass das jemand zerstört, der es mit was replaced, das nur ego-basierend ist, nur auf Bereicherung, auf die alten Seiten sind. Unser Fehler war, dass wir nicht die Vorbereitung gemacht haben in der Bevölkerung, um eine Alternative aufzuzeigen, die auch möglich wäre. Und einfach, weil wir Zeit brauchen, das zu organisieren, nicht? Und ich meine, wenn dann die Mehrheit der wählenden Bevölkerung in einem demokratischen Staat dann das Bewusstsein erreicht hat, dass sie die alten Lösungen nicht mehr akzeptieren wollen und können, dann wählen sie andere Leute, nicht? Und solange das nicht passiert, kann man nicht die Politiker die Schuld geben. Aber die Furcht, die ich habe jetzt, also wirklich seit den letzten 9 Monaten, ist, dass die Konsequenzen der Klimaveränderung sich primär in sozialen Zusammenbruch manifestieren werden. Und wenn das dann zu Gewalt führt, was man schon sehen kann in manchen Gesellschaften, dann wird es wieder noch einmal schwieriger, das herunterzufahren, wenn man so sagen will, und das neue System aufzubauen. Und da müssen wir wirklich alle Mittel dran setzen, nicht selber in die Falle zu treten, wir gegen die anderen. Und es ist in Amerika natürlich überrasant momentan, dass die Leute nicht mehr miteinander reden. Und wir müssen es wieder lernen als Menschen. Und die Technologie, die hilft einem nicht momentan. Die macht genau das Gegenteil. Und so wie ich gesagt habe, die AI, die kurbelt die Sachen nochmal, und zwar exponentiell schneller als die sozialen Medien an. Und ich habe gedacht, wo sind die Leverage Points? Und ich komme leider immer wieder auf das Bewusstsein zurück. Und das ist eine längerfristige Hebelwirkung. Und da kann man nur darauf bauen, dass eben genügend Leute bewusst werden, dass man dann, wenn die Zeiten rauer werden, und die werden sie auch, dass man dagegen steuern kann, irgendwie, wie immer das sein wird. Also mir kommt vor, in der momentanen Situation könnte es einen größeren Zusammenbruch früher geben als später. Niemand kann es vorhersehen. Und wenn es so ist, dann sind wir halt so weit, wie wir sind. Und dann kann man nicht viel mehr machen.
Ganz kurze Frage nur, weil eben altes System, neues System, wir haben auch vorher kurz drüber geredet, im alten System ist extrem viel Geld und Macht vorhanden, was im neuen System oft fehlt noch. Ja. Die Frage ist, können wir das alte System irgendwie nutzen, um von dieser Macht und von dem Geld zu profitieren, um das neue System aufzubauen?
Ist eine sehr interessante Frage, eine tiefgehende Frage. Ich will einfach mit einem analog antworten, das den meisten nicht so bewusst ist. Wie ich gesagt habe, einige von uns arbeiten an der Tokenisierung von Impact, und von der Regulatorik her haben wir das bis jetzt nur in der Schweiz und in Singapur machen können, weil eben die Regulatorik nicht so entwickelt ist, dass wenn man ein sogenanntes Utility-Token entwickelt, das dann zur Währung wird. Das ist war nur in der Schweiz und Singapur zulässlich. Die momentane Administration in Washington hat natürlich nicht nur ihre eigene Währung herausgebracht und hat nicht nur Kriminelle entlassen, um den größten Exchange-Server zu leiten, damit sie Binance heißt der, damit sie ihr Token mehr Wert bekommt und sich privat daran bereichern. Aber wir können dieselbe Infrastruktur auch benutzen. Und ich arbeite gerade daran, mit Raindrops und Rainfall, dass wir unsere Tokens, die Raindrops, auch auf Binance bringen, weil wir dann die alte Struktur, die von Kriminellen geleitet wird, aber ich kann verantworten für mich, wenn die da ist, dass man sie für gute Zwecke auch verwendet. Ja? Und insofern ist die Frage, wo sind andere Hebelwirkungen in der alten Welt, die ähnliche Gelegenheiten geben. Ja? Und sagen wir, vom alten Finanzsystem braucht die Systemveränderung im regionalen Bereich und nicht im regionalen Bereich blendet, also andere Finanzstrukturen, die nicht nur Profite erwarten. Und das ist in Österreich sehr unterentwickelt, im anglosächsischen Bereich schon mehr in Bezug auf die Philanthropie, dass die Leute zusammenarbeiten. Da ist es der Staat mehr, AWS und so weiter. Und da müssen wir diese Brücken bauen auch. Weil dann kann man sagen, okay, du bist in der alten Welt verhaftet, du bist in der alten Welt verhaftet, ich bin in der alten Welt verhaftet, aber wir haben unsere Flexibilitäten innerhalb von dem Bereich. Und wenn wir jetzt simulieren, wie das neue neue Ökonomiesystem funktionieren sollte, dann kann man das mit so Planet Capital Strukturen simulieren, wo man sagt, du bist Philanthrop, dein Return ist philanthropisch, du erwartest dir nichts anderes, da kommt AWS Geld herein, die sind den Bürgern verantwortlich. Was haben die für Aufgabe? Die können eventuell eine Loan Guarantee abgeben, dass dann die privaten Investoren hineinkommen, um mit investieren zu können. Und dann effektiv nutzen wir das bestehende System mit ihren ganzen komischen Regeln, um was zu simulieren, was das neue System schon eingebaut haben sollte. Und so müssen wir denken. Und die Leute abholen dort, wo sie sind. Ja, nicht sagen, ihr sollt es anders machen. Ja, weil eben mit so, aber das ist halt alles relativ komplex, nicht? Und erfordert viel Education. Und das müssen wir auch machen, weil sonst verstehen das die Leute nicht und sagen, und glauben den One-Liner, nicht? Die anderen Leute kommen her, mein Fonds macht das und das, und weil ich in Rüstung investiere, das jetzt ganz groß geschrieben ist in Europa, könnt ihr 17% Returns machen. Wenn es inkompatibel ist mit deinen Werten, dann würde ich es nicht machen. Nicht? Aber alle Investoren machen das momentan. Also die Transparenz wieder einfordern. Ja? Ja. Und deswegen ist es toll, dass wir die entstehende Alia-Bank jetzt, dass die entsteht vielleicht. Aber wir haben kein B2C-Modell drinnen, weil es so furchtbar kompliziert ist in Österreich, das B2C machen. Aber ich habe immer noch, die will es immer noch hineinbringen, dann als zweite Runde. Dann könnten eben die Leute auf unserer entstehenden Bank ihr Konto anlegen und auch sicherstellen, dass sie nicht in die Rüstungsindustrie investieren, nicht? Was man momentan kann man nirgends investieren, ohne dass man nicht da hineingezogen wird. Oder man sagt, temporär macht es dann nichts aus und man nimmt das in Kauf. Aber dann kommt man auf einen slippery slope, weil dann kommt man auf den Slope, wo sie sagen, maximieren wir auf der einen Seite, da haben wir mehr zum Hergeben auf der anderen Seite. Und das ist also nicht der richtige Ansatz. Mhm.
Ja, also ich hätte eine Frage konkret jetzt aus der Unternehmenssicht. Und auf der einen Seite hast du vorhin gesagt, dass das Unternehmen selbst keine Seele hat. Das wollte ich nur kurz einhaken. Ich habe so irgendwie aus dem Spitzensport erlebt, dass Teams einen Team-Spirit haben und dass das oft mehr ist, als was die Einzelnen können. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass es zumindest in meinem Unternehmen ähnlich ist und dass es einen Team-Spirit gibt, der besonders ist auf die eine und andere Art. Und die konkrete Frage, die ich habe, ist, wenn man jetzt so sagt, so, weil das Raising of Human Consciousness oft gefallen ist, wenn man sagt, man möchte die Mitarbeiter vom eigenen Unternehmen auf die Reise mitnehmen, was sind so Dinge, die du gesehen oder erlebt hast oder so Best Practices, weil ich bin sicher nicht der einzige Unternehmer in der Runde, die man ins Unternehmen mitnehmen kann.
Das ist super, nicht? Weil da mein jetzt das Beispiel, wo die Unternehmerspitze will das machen und wie kann man die enablen, nicht wie, da ist das Bewusstsein schon da von der Spitze, auf deinem Beispiel ist es noch nicht vorhanden, das heißt andere Gelegenheiten dann, ja, und ich würde die Frage zurückstellen an die jungen Leute, auch an Leute wie die Andrea. Ich meine, was stellt ihr euch vor, wenn ihr in der Firma anfangt zu arbeiten, was wollt ihr einfordern? Nicht einfordern ist wieder die Language von der alten Welt, aber worauf kommt es euch an, nicht? Und mir kommt vor, dass man sehr viele tolle Mitarbeiterinnen anziehen kann, wenn man das als Schwerpunkt neben dem Business selbst auch artikuliert und sagt, wir stehen für was. Da kommt jetzt das Bewusstsein. Wenn man in einer privaten Firma ist, dann spiegelt die Firma das Bewusstsein von den CEOs wieder. Ja? Der Impact von einer solchen Firma ist eine direktes Konsequenz von deinem Bewusstsein. Wenn du jetzt schon so weit bist, dass dein Bewusstsein dir nicht nur erlaubt, sondern sogar vorgibt, ja, was zu tun, dann ist es der erste Schritt. Ja? Es ist wie wenn man individuell sagt, ich will an mir arbeiten, aber es ist nur eine intellektuelle Frage im Kopf. dann ist man normalerweise noch nicht bereit, irgendwas zu tun. Ja? Das ist der erste Schritt, das ist auch wichtig, dass man intellektuell sagt, na, das passt mir einfach nicht mehr und ich will was anderes tun. Und dann sich mit anderen Leuten zusammentut, die schon ein bisschen weiter sind oder auf der gleichen Ebene sind. Und dann gibt's alles, glaube ich, von Mitarbeiter Education eben, gell, über Inspiration, warum du das Business machst. Ich glaube, da hat man im Silicon Valley, da war es auch zu meiner Zeit nicht nur um, das ist nicht nur ums Geld gegangen. Bei den Ingenieuren ist es primär gegangen, was Cooles, eine coole Technologie zu machen, die noch niemand andere gemacht hat. Und der Seiteneffekt sollte sein, dass man vielleicht ein Geld verdient. Also, und mit solchen Leuten habe ich eigentlich gern zusammengearbeitet, weil die waren nicht primär getrieben von Geld, sondern primär von der Technologie. Und für Silicon Valley passt das ja auch nicht in dem Sinn. Und dann hineinhorchen in die Organisation. Natürlich, je kleiner ist, desto einfacher ist es natürlich. Und wenn man dann ein Mittelmanagement hat, dann wird es schon wieder schwieriger, weil es Indirection gibt und so weiter. Ne? Und wenn man Geld in die Firma holt, dann schauen, woher das Geld kommt, ist auch eine wichtige Frage. Und das haben wir uns bei Alia lang überlegt. Nicht? Und war nicht so einfach, weil es gibt wenig Geld, das nicht mit Kolonialismus oder mit Zweiten Weltkrieg behaftet ist. Nicht? In Amerika ist das der Rassismus, und wo die Leute reich geworden sind. Und innerhalb von Tarnik, das ist ein Netzwerk, das ich mitgegründet habe für Impact-Investorinnen, da haben wir gesagt, wir bewerten nicht, woher das Geld kommt. Wir bewerten, was die Leute, die die Kontrolle haben über das Geld, mit dem Geld machen. Man muss einfach klar sein, wofür man steht. Ja. In dem Gebäude, auf dem Areal, ja. Es ist ein bisschen präsenter, ja, woher das Geld gekommen ist für viele. Mhm.